Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier bei Selbstverständlich Politik zu einer weiteren Ausgabe. Ich habe mir heute einen bekannten Gast ins Studio geladen. Ich begrüße Dr. Günter Rusch. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Hallo.
Hallo, guten Tag. Ich freue mich auch mal wieder hier zu sein und versuche, die vielen Fragen, die es sicher wieder gibt, einigermaßen korrekt oder mindestens lebhaft zu beantworten.
Ja, das freut mich. Wir haben tatsächlich viele Fragen heute. Wir wollen mit Ihnen einen Blick nach Afrika werfen. Das haben wir ja schon häufiger mit Ihnen gemacht und wollen heute mal ja so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen und auch aktuelle Perspektiven aus Afrika mal betrachten und ein bisschen diskutieren. Und ich würde dabei anfangen mit etwas, was natürlich aktuell in der Berichterstattung ist. Das heißt, wir sehen aktuell viele Bilder in den Medien, die geflüchtete Menschen in seeuntauglichen Booten auf dem Weg nach Lampedusa, Italien zeigen. Die sind in Nordafrika gestartet. Wie sind diese Bilder aus Ihrer Sicht einzuordnen? Zeigen sie so einen Kontinent auf der Flucht oder zeigen sie einfach nur Migrationsgeschehen, wie es schon immer stattgefunden hat, wie es seit vielen Jahren stattfindet? Wie können Sie diese Bilder einordnen?
Die meisten Flüchtigen, die über das Mittelmeer von Nordafrika kommen, sind nicht aus Afrika selbst. Sie sind sehr oft diesen weiten Umweg von Afghanistan, von Irak, von Syrien über Ägypten, Libyen nach überwiegend Tunesien heute gekommen und sind eindeutig Flüchtlinge, die vom Kriegsgeschehen und von anderen Katastrophen ausweichen. Die meisten afrikanischen Flüchtlinge, und da denke ich auch an die Kanarischen Inseln, das gilt aber auch für Ostafrika, für den Raum Somalia, sind sehr oft küstennahe Bewohner, deren Fischereimöglichkeiten durch die internationalen Fangflotten weitgehend beeinträchtigt wurden. Also das ist sehr gut dokumentiert, etwa am Beispiel von Senegal und Mauretanien und Somalia. In Somalia hat es sogar zu dem Extrem geführt, dass aus diesen verelendeten Fischern sich auch die Piraten gebildet haben, die dann die großen Schiffe angegriffen haben oder überfallen haben, was jetzt allerdings durch Militäreinsatz zurückgedrängt wurde. In Westafrika riskieren sie eben von Senegal auf die Kanarischen Inseln ihr Leben unter Umständen, die schlimmer sind als zum Teil auf dem Mittelmeer, weil die Entfernungen so größer sind und der Atlantik um einiges stürmischer ist als das Mittelmeer. Es sind also in Afrika überwiegend, ich würde sagen, vor dem Elend flüchtende Menschen und weniger aus politischen Gründen, obwohl zum Beispiel im Senegal jetzt auch eine Verschärfung der politischen Situation hinzukommt. In Anlehnung und das, was in den Sahelländern östlich davon passiert, also Mali, Burkina Faso, Niger, hat sich eben auch eine sehr starke populistische Opposition gebildet, bei der die Regierung mit aller Härte zuschlägt, was eben auch zu einem neuen Konfliktfall führen kann, sodass auch aus Senegal Flüchtlinge kommen können, die aus politischen Gründen fliehen. Aber überwiegend sind es Leute, deren Existenzgrundlage, auch das gilt auch für die mit dem Bootsbau beschäftigten Handwerker, bedroht ist.
Das heißt also, diese Bilder, die wir jetzt aktuell sehen, zum Beispiel in Lampedusa, die vermitteln natürlich aber erst einmal nicht, dass wir viele Afghanen sehen oder dass wir viele Menschen jetzt aus dem arabischen Raum sehen, sondern es werden doch irgendwie immer Menschen gezeigt, die man so vom Anschauen her erstmal als Afrikaner wahrnimmt.
Es hat sich ein gewisser Stau entwickelt über Tunesien. Es hat sich eben herumgesprochen, dass Tunesien möglicherweise demnächst, ähnlich wie Erdogan in der Türkei, einen Vertrag mit der Europäischen Union macht, um diese Flüchtlingsflut mehr einzudämmen. Libyen ist im Augenblick aus politischen und militärischen und Sicherheitsgründen kaum noch ein Fluchtweg.
In Europa wird ja mit Blick auf diese Bilder vom Chaos in der europäischen Migrationspolitik gesprochen, auch vom Kontrollverlust. Da wird dann jetzt gerade jüngst mehr Ordnung in der Migration gefordert, auch natürlich mehr Abschottung. Aber ist Migration überhaupt regulierbar, wenn wir da ganz grundsätzlich mal schauen?
Sowohl nehmen wir vielleicht das Beispiel Türkei. Da wurde vor 8 Jahren der berühmte Merkel-Erdogan-Vertrag geschlossen. Und der hat auch einige Jahre so schlecht und recht gehalten. Jetzt ist mittlerweile aber der Überdruss in der Türkei, die Frustration in der Türkei über die syrischen und afghanischen Flüchtlinge so groß, dass das nicht mehr lange halten wird. Oder es muss ein neuer Vertrag gemacht werden. Ich denke, dass Europa keine klare Einwanderungsregeln gefunden hat und dass es eben Länder gibt, die auch aus Fremdenfeindlichkeit alles abblocken, was mit Ausländern zu tun hat, die farbig sind oder nicht so ganz unserem Kulturkreis entsprechen. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Wenn eine einheitliche Vorstellung bestehen würde, etwa auch wie die USA das zum Teil machen, mit bestimmten Karten für Qualifizierte und weniger Qualifizierte, dann wäre das schon eine Lösung.
Wie sehen Menschen aus Afrika diese Debatte in Europa? Also wie wird dort Abschottungspolitik wahrgenommen? Kann Europa durch Härte abschrecken in Afrika oder bleibt Europa trotzdem immer das begehrte Ziel?
Die Abschottungspolitik wird natürlich wahrgenommen, Bilder kommen immer wieder im Fernsehen, aber das schreckt nicht ab. Man kann vielleicht auch daran denken, dass es noch bis in die Kolonialzeit hinein eine Gesellschaft war, die ihre eigenen Sicherheit wahrgenommen hat, dass die Kriegerverbände eine große Rolle spielten. Zum Beispiel gibt es in einem der größten Teile von Ghana die Redensart, wenn 1000 hinfallen, erheben sich 1000 wieder. Damit ist das Bild des Stachelschweins gemeint mit seinen Stacheln. Das heißt, es ist doch egal, ob welche fallen, die nächsten stehen schon wieder auf. Ja? Es schreckt nicht ab. Man sagt, es ist dann eben auch ein Zeichen von Männlichkeit, dass man das durch die Wüste und durch das Mittelmeer oder durch den Atlantik schafft. Also es ist nicht so, dass man die Leute abschrecken kann, so wie die Germanen ja dann auch durch den Limes gesickert sind, so nach und nach, trotz einer hochqualifizierten Befestigungsanlage. Ja. Es schreckt nicht ab.
Und ist Europa denn noch immer das begehrte Ziel? Es ist ja auch durchaus so, dass in Europa Geflüchtete nun alles andere als ein leichtes Leben haben. Es sind ja schwierige Bedingungen, wenn man als Geflüchteter, insbesondere, wie Sie schon richtig sagten, wenn Sie als Schwarzer kommen, dann sind Sie ganz häufig in einer Umgebung, die Ihnen nicht nur aufgrund Ihres Flüchtlingsdaseins feindselig gegenübersteht, sondern auch aus rassistischen Motiven. Das ist ja kein einfacher Ort, um zu leben, um anzukommen und neu anzufangen.
Man ist bereit, eine ganze Menge an Demütigungen zu schlucken, um dem Hauptziel näher zu kommen, eine bessere Zukunft zu haben und, das darf man nie vergessen, den Familien zu helfen, die ja zum Teil auch das Geld aufgebracht haben, um diese Reise oder diese Flucht zu ermöglichen. Das schreckt vielleicht in der Endphase des Aufenthaltes ab, dass wenn alle Argumente zusammenkommen, so und so viel habe ich gespart, so und vielen Leuten habe ich jetzt geholfen und die Stelle ist gekündigt worden, die Firma ist Konkurs gegangen, dann kommt auch gleichzeitig der Groll über Europa wieder hoch, weil die Chancen, die man sich erhofft hatte und die auch eine Zeit lang bestanden hatten, die jetzt weggefallen sind. Zumal die meisten sowieso an die Rückkehr denken. Da wächst dann eben auch die Erkenntnis, dass es doch kein Paradies war oder sowas. Ja? Aber von Abschrecken kann nicht die Rede sein. Also ich kenne genügend Afrikaner, die hier leben und den Leuten sagen, kommt bloß nicht nach Europa, das ist rassistisch und die Bürokratie und das alles, ja. Und dann, naja, warum lädst du mich nicht ein? Ja, dann sind die völlig platt. Ja, das habe ich sehr hautnah erlebt, ja.
Herr Dr. Rusch, wenn Sie sagen, dass so eine Härte, die Europa an den Tag legen will, in der Migrationspolitik überhaupt nicht abschreckt. Und wir ja diese Eingangsfrage gestellt haben, ob Migration dann überhaupt regulierbar ist, dann setzt ja die Diskussion in Europa momentan auch auf ein völlig falsches Pferd. Wenn man sagt, wir bekommen Migration in den Griff, weil wir hart sind, weil wir uns abschotten, weil wir Leistungen kürzen.
Ich denke, das ist mehr nach innen gerichtet, um bestimmte Leute zu beruhigen oder zu befriedigen oder auch ihre Vorurteile zu besänftigen, ja? Oder zu Stereotypen zu besänftigen. Es kommt aber noch was anderes hinzu. Wir haben von Härten in Europa gesprochen. die Lebensverhältnisse vieler junger Afrikaner oder auch Afghanen oder Syrer, die sind nicht besonders schön. Kein Deutscher würde gerne mit 8 Leuten zusammen in einem Zimmer wohnen, mit einem Bad oder mit einer Waschgelegenheit und sowas, ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, sie sind von zu Hause auch kein besonders modernes Leben gewohnt. Das heißt, die Anpassung an sehr primitive Verhältnisse fällt ihnen nicht besonders schwer. Ja? Als Flüchtlinge aus Simbabwe kamen, noch während des Krieges, da hat eine Frau gesagt, wir haben aber nicht genügend Matratzen. Und dann sagte der simbabwische Begleiter, brauchen wir nicht, sind wir nicht gewohnt. Ja? So ungefähr. Später kriegten sie welche. Viele Menschen aus Afrika und anderen Armutsregionen sind wesentlich anpassungsfähiger als wir. Sie können auch noch Holz hacken und wissen noch, wie man Holzfeuer macht. Und Kohle, ja, verstehen Sie, was bei uns ja kaum noch jemand kann. Solche Dinge spielen da auch eine Rolle.
Das heißt also, die ehrliche Migrationspolitik wäre dann eher eine Politik, die die wirtschaftliche Entwicklung in den Herkunftsländern fördert, ich sage jetzt nicht bewusst nicht Entwicklungszusammenarbeit, sondern die Zusammenarbeit fördert, dass man dort auch Perspektiven hat, dass man dort auch leben kann.
Der Wunsch, nach Hause zurückzukehren, der ist überwiegend da bei vielen Leuten, bei vielen Menschen aus den Ländern, falls es nicht gerade eine kriegerische Situation gibt oder so eine Situation wie in Afghanistan oder im Augenblick im Sudan oder so. Also der Wunsch ist allgemein so, auch weil man im Familienumfeld sein Leben beenden möchte. Ja, man möchte betrauert werden, man möchte an der Trauer für andere teilnehmen. Das ist ein Teil ihres Lebensgefühls. Und von der Seite her ist es nicht so, dass sie jetzt dauerhafter sich in Deutschland oder in Europa niederlassen wollen. Die meisten Afrikaner südlich der Sahara wollen wieder zurück, weil die Familienbindung für sie ein fundamentales Element ist. Es müsste bei den Dingen, die in den Ländern erzeugt werden, mehr zurückfließen in die Länder selbst. In einer Zeitung hieß es vor 2 oder 3 Wochen, warum kann die Europäische Union nicht jetzt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit fluchtwilligen oder geflüchteten Afrikanern herstellen, um in Libyen oder in Marokko in diesen Erdbebengebieten Aufbauarbeit zu leisten. Dafür einen Fonds von 1 Milliarde Euro herstellen und sagen, das und das wollen wir machen. Ihr helft jetzt dem Land zusammen mit den auch von uns unterstützten Arbeitskräften, dass diese Erdbebengebiete wieder in Ordnung kommen, beziehungsweise in Libyen die Flutgebiete. Ja? Also solche Vorschläge gibt es auch und Afrikaner, mit denen ich geredet habe, die sagten, das wäre doch eine Lösung für den Anfang. Und da gibt es tausende von Möglichkeiten in Afrika, zum Beispiel Ausbau der Eisenbahn. Wenn man bei uns in Europa im Rahmen des Klimawandels vom Ausbau des Schienenweges spricht, dann wäre das doch auch gut, wenn zum Beispiel Burkina Faso der alte Plan des ermordeten Präsidenten Sankara wieder aufleben könnte, die Bataille du Rai, also die Schlacht um die Eisenbahn, um eben den Straßenverkehr zu verringern und die geplante, schon in Kolonialzeiten geplante Eisenbahn weiter auszubauen. Ja, oder solche Dinge. Es gibt unglaublich viele Projekte, wo mit einer Mischung aus moderner Technologie und auszubildender Arbeitskraft viel erreicht werden kann. Ghana hat zum Beispiel in den 60er Jahren den berühmten Volta-Damm gebaut und da waren 80.000 Ghanaer dran beteiligt und gleichzeitig gab es Programm Training on the Job. Die Idee war, mit diesen Arbeitskräften beim Bau des Staudamms dann auch Arbeitskräfte für den Aufbau einer Industrie zu haben. Ja? Und solche Dinge wären dringend nötig in verschiedenen Teilen von Afrika. Also es ginge darum, dass man die Gelder, die man einsetzt, zum Teil auch um die sehr europahörigen Eliten zu fesseln, die könnte man auch anders einsetzen.
Und es geht dann auch, wenn ich das richtig raushöre, worüber wir ja auch in anderen Sendungen schon gesprochen haben, um Wirtschaftsbeziehungen auf Augenhöhe.
Es geht um Wirtschaftsbeziehungen, es geht vor allem um die Verringerung der Zollbedingungen. Kein afrikanisches Land kommt nicht an den Konzernen vorbei, das ist eben auch ein großes Problem. Ja, die Bananen, ich wüsste nicht, welche Bananen aus der Elfenbeinküste direkt nach Europa kommen, außer über kirchliche Quellen, aber das ist ja eigentlich mehr so eine Geste des guten Willens. Ja?
Jetzt abschließend nochmal zu diesem Komplex Migration. Europa sucht ja politisch Verbündete in Afrika, die helfen sollen, wie gesagt, Migration zu verhindern. Gibt es diese Verbündeten aber eigentlich? Gibt es da verlässliche Partner? Also ich denke jetzt gerade an diesen Pakt, den man mit Tunesien schließen wollte, wo ja jetzt schon ziemlich offensichtlich wird, dass sich da erstmal gar nicht viel ändert. Und jetzt wird auch berichtet, dass dort auch schon wieder Gelder zurückgegeben werden an die EU aus Tunesien. Sind da überhaupt solche Partnerschaften in dem Sinne möglich?
Tunesien war ja mal der Anführer des arabischen, das Vorbild des arabischen Frühlings. Aber dieser Frühling ist schon längst einem Herbst gewichen und einem sehr düsteren Herbst mit sehr viel Sandstürmen. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unterbezahlte Beamte so ohne weiteres mithelfen, wenn ein Schlepper ihnen sozusagen mal den Monatslohn in die Hand drückt, ja? In Form von Dollars oder Euro, damit er an den Kontrollen vorbeikommt. Ich sage das ein bisschen böse, aber wenn ein, sagen wir mal, ein Verwaltungsbeamter in einem Distrikt, in einem Departement in Tunesien halt mit Ach und Krach seine Familie ernähren kann und für 5 Minuten wegschauen ein Monatsgehalt hat oder ein Jahresgehalt, dann passieren da ganz andere Sachen. Ja? Das ist auch ein Problem, weil der öffentliche Dienst in vielen Teilen Afrikas unterbezahlt ist. Ja? Und dass eben die Kontrolle des Staates, die staatliche Kontrolle, nicht so gewährleistet ist, wie es vielleicht bei uns im Augenblick der Fall ist.
Ja, aber das zeigt ja nur einmal so abschließend, dass viele von den Maßnahmen, die Europa zumindest öffentlichkeitswirksam ergreifen will, auch eine gewisse Absurdität manchmal auch haben, weil sie gar nicht funktionieren können.
Ein Freund sagte das neulich so: Es ist, als wenn man auf einen Acker, auf ein Feld Erde schüttet, damit sich die Bauern nicht mehr bücken brauchen.
Ich würde jetzt einen zweiten Blick mal werfen in die Sahelzone. Da ist ja aktuell zu sehen, dass es dort politische Unruhe gibt. Also ich denke jetzt an die Militärputsche in Niger, in Gabun, Mali ja auch, ein bisschen vorher. Verändert sich dort was in diesem Bereich Sahelzone, Nordafrika aktuell? Verliert so der Norden Afrikas politische Stabilität?
So wie Sie gefragt haben, kann ich erstmal sagen, ja. Das ist aber nicht heute das. Das hat nicht heute angefangen, das ist auch strukturell angelegt. Wir dürfen die Topografie und die Naturgegebenheiten nicht vergessen. Der gesamte Raum des Sahel und unter dem Sahel zählt man alle Länder von den außerhalb liegenden kapverdischen Inseln über Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad, Sudan bis zum Roten Meer. Das ist Sahel. Sahel heißt auf Arabisch Ufer. Und das ist immer ein Gebiet, wo eine sogenannte Transhumanz geherrscht hat, wo eben Nomadentum und Sesshaftes seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden immer wieder versuchen mussten, zusammenzukommen. In der Regel oft jahrhundertelang friedlich mit einem gewissen Austauschsystem und dann aber auch immer wieder kriegerische Sachen. Aber der Gegensatz Nomadentum und sesshafte Bewohner ist ja schon in der Bibel und im Koran bekannt gewesen. Ja, der Orient ist ja immer wieder Wellen von Einwanderern aus halbnomadischen oder nomadischen Gebieten ausgesetzt wird. Und so ist es auch in ganz Afrika nördlich der Sahara. Nördlich der Regenwaldzone haben wir die Savannenzone und danach schließt sich die Sahelzone an, die immer größer wird, beziehungsweise wo die Wüste auch immer mehr vordringt. Damit haben wir natürlich schon ein Problem angesprochen, das ökologische Problem, die Nahrungsgrundlage, auch durch die Vermehrung der Bevölkerung, die hat immer mehr nachgelassen. Das ist das eine. Das andere ist, dass in der Kolonialzeit immer mehr die städtische und sesshafte Bevölkerung gestützt wurde, sodass zum Teil die Ressourcen der Nomaden nachgelassen haben, ja, dass sie nicht überall weiden konnten oder Wasser finden konnten. Das hat zu Konflikten geführt. Und die alten Mechanismen der Konfliktlösung, auch durch einheimische afrikanische Staatlichkeiten, ich will nicht unbedingt sagen Staat, mit Austauschsystemen und so weiter, die sind dann ziemlich zerbrochen. Und die Kolonialzeit im französischsprachigen Gebiet von etwa 1860, aber dann besonders ab 1880, 84, die hat diesen Gegensatz noch zementiert, weil ja Beamte und Staatsangestellte und Diener für die Kolonialherrschaft ja in der Regel aus der sesshaften Bevölkerung kamen. Und die kamen dann plötzlich zu Geld und haben dieses Geld auch eingesetzt, um zum Beispiel Grundstücke zu kaufen, Herden zu kaufen, auch bei den Nomaden zu investieren. Und so hat sich dann eben eine Gemengelage entwickelt, die je mehr die Bevölkerung anwuchs, zu immer mehr Konflikten führte. Das kann man auch an den Küstenländern sehen, wo es auch Nomaden gibt. Die städtische Bevölkerung ist gestiegen. Die städtische Bevölkerung braucht mehr Fleisch. Vor allem die entstehende Mittelschicht isst Fleisch. Das ist in Asien genauso, in China zum Beispiel. Wer Wohlstand hat, isst mehr Fleisch. Dieses Fleisch wird von den Nomaden produziert, aber deren Wasserweite und Wasserzugänge werden immer mehr eingeschränkt durch das Wachstum der Bevölkerung. Und so kommt es in ganz Afrika nördlich der Sahara immer mehr zu Konflikten. Und dann gibt es natürlich große Migrationsbewegungen. Ein Fünftel der Bevölkerung an der Elfenbeinküste besteht aus Leuten, die aus Burkina Faso oder Mali eingewandert sind. Ja, und bei Ghana weniger und Nigeria auch weniger. Aber also es ist unglaublich viel in Bewegung. Jetzt kommt hinzu die ehemals französischen Kolonien, die unter dem Namen Französisch-Westafrika und Französisch-Zentralafrika liefen. Die hatten zwar 1960 mehr oder weniger über Nacht die Unabhängigkeit hingeworfen bekommen. So, jetzt seid ihr halt unabhängig, aber wir haben die und die und die Verträge, ja, Kulturverträge, Wirtschaftsverträge, Militärverträge und so weiter. Und nicht vergessen Währungsverträge, denn die Währungen in fast allen Sahelländern außer Sudan waren an den französischen Fonds und mittlerweile an den Euro gekoppelt, sodass die Länder auf der einen Seite eine gewisse sichere Geldbasis haben, auf der anderen Seite läuft eben unglaublich viel noch über Paris. Hinzu kommt, was vor allem den Niger-Konflikt angeht, Frankreichs Atomindustrie und Frankreichs Energiepolitik beruht ja sehr stark auf Atom und eins der größten Gebiete mit Uran ist in Niger. Da gibt es eine berühmte Studie und einen Film auch über einen Ort namens Arlit mit dem schönen Namen Klein Paris in der Wüste. Ja. Niger ist außerordentlich wichtig für die französische Uranversorgung, auch zum Teil für die USA. Außerdem ist in der Sahelzone eine ganze Menge an Bodenschätzen. Und jetzt kommt noch hinzu der Klimawandel in Europa. Man versucht, über diese Gebiete auch Wasserstoff zu erzeugen. Und die Afrikaner fragen sofort, wie viel bleibt denn da für uns übrig? Ja, auch der Energieaufwand für den Wasserstoff, der nimmt unsere Ressourcen und sowas. Also es ist eine ganz kritische Lage und nicht zu vergessen, das hat man mir immer wieder gesagt, die Blamage des Westens in Afghanistan. Wer sagt uns, dass der Westen auf unserer Seite steht? Ja, also es gibt da eine ganze Menge an Argumenten. Als jetzt in Niger der Aufschrei war, dass da ein Militärputsch stattgefunden hat in einem Gebiet, was von der Bundesrepublik ausgewählt worden war, um die Wanderung durch die Wüste zu stoppen. Da war sehr viel von der Bundesrepublik und der EU investiert worden und auch von den Amerikanern. Die haben dort einen Militärstützpunkt oder nicht Stützpunkt, sondern auf jeden Fall einen Beobachtungspunkt. Gleichzeitig ist die Bevölkerung nicht wohlhabender geworden, nur einige wenige Leute, zu denen auch der gefangen genommene Präsident gehört. Ja, also der Unmut ist da und es sind Länder, die sich auch nicht sich massiv genug verteidigt fühlten durch die UNO bzw. europäischen Truppen angesichts der wesentlich aggressiveren islamistischen Bewegung. Sie sind fast alle Muslime, aber sie möchten diese Art von Islam nicht haben, denn der Sahel-Islam war immer ausgesprochen tolerant, ja, von Senegal. Also eigentlich bis ans Rote Meer.
Das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, dass solche Militärputsche jetzt gar nicht so sehr damit verstanden werden können, dass sie rein innenpolitische Gründe haben, sondern dass man den Fokus da deutlich weiterziehen muss und dass man als eine der Ergebnisse auch dann diese Enttäuschung der Bevölkerung sich in solchen Militärputschen auch widerspiegelt, wenn die angetragen werden.
Also dieses Gefühl, dass der Wohlstand Europas und wahrscheinlich auch der USA von den billig erworbenen Produkten und Arbeitskräften aus dem globalen Süden kommt. Also diese Vorstellung ist viel stärker, als man denkt. Ja? Es gibt noch keine Bewegung in dem Sinne, die dann sagt, also nicht, dass man jetzt Europa verachtet, sondern man sieht nur, unsere Situation hängt ganz stark damit zusammen, dass die da oben einen ungeheuren Lebensstandard haben, dass es Leute gibt, die alle 5-6 Jahre ihre Möbel auf den Müll werfen und wieder neuen kaufen. Die Afrikaner haben mal einen Film gemacht über den Sperrmüll irgendwo in Deutschland oder in Belgien, ja, und sagten, das sind ja alles Sachen, die wir noch brauchen können. Ja.
Ist das in diesem Putschen denn auch eine Form von Elitenkritik? Wenn dann ja. Die Eliten zum Beispiel in Niger natürlich wieder europäisch geprägt sind, profitieren von diesen Beziehungen, wie Sie es ja vorhin gesagt haben, dass sich das auch genau dagegen wendet?
Also es gibt ja zwei Putschisten aus der Vergangenheit. Das eine war Sankara in Burkina Faso und der andere war Murtala Mohamed in Nigeria. Beide sind vom Militär, sagen wir mal, das ist jetzt ja die positive Seite, eine gewisse Korrektheit gewöhnt, die sie in der politischen Klasse nicht so ohne weiteres finden. Dass sie später, wenn sie an der Macht sind, aufgrund fehlender politischer Erfahrung auch wieder so werden können, das ist eine andere Sache. Aber immerhin, diese beiden und vielleicht auch der natürlich mit Fragezeichen zu sehende Präsident Mengistu Haile Mariam in Äthiopien, der kam ja auch aus dem Militär und hat eben einen Militärputsch gegen den Kaiser Haile Selassie oder gegen die Nachfolger von Haile Selassie gemacht. Wie kommt es, kennt man mit noch ein zweites Element beim Militär hinzu. Fast alle diese Völker bestehen aus verschiedenen ethnischen Gruppen. Und es gibt eigentlich nichts Übergreifendes. Weder der Islam ist so, der ist auch so zersplittert, theologisch und so weiter und organisatorisch so zersplittert. Im Grunde genommen ist das Militär die einzige Machtgruppe, die landesweit präsent ist. Das Christentum deckt nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung ab, das Elfenbeinküste genauso. Also über die Kirche ist vielleicht im Gegensatz zu anderen Bewegungen nichts zu erreichen. Ja? Das heißt also, das Militär ist sozusagen eine übergreifende Ordnungsmacht, die mit einer gewissen Idee, mit einem, sagen wir mal, auch ein Stereotyp von Sauberkeit verbunden ist und Ordnung. Ja? Und ich glaube, das spielt hier auch eine Rolle. Sankara, den ich persönlich gut gekannt habe, Thomas Sankara war so einer, also von einer ungeheuren Redlichkeit und Konsequenz und sagte, wir müssen dafür sorgen, dass das Volk sich mehr beteiligt. Mit einem Mal waren Leute, die nachmittags in der Bar rumhingen, waren hochmotiviert und haben mitgearbeitet bei Dorfentwicklungsprojekten. Habe ich selbst persönlich erlebt, ja. Und da hat es auch Spaß gemacht, mit denen Projekte zu machen, weil die mit der Bevölkerung abgesprochen waren und nicht in der Hauptstadt irgendwie mit den Botschaften aus den USA oder Europa ausgehandelt waren. Verstehen Sie? Es gibt da so eine Tendenz. Und wenn dann ein Führer, ein afrikanischer Militärführer, gewisse Traditionen des afrikanischen Königstums übernimmt, also mit dieser starken Einbindung von traditionellen Räten, dann hat er schon eine gewisse Popularität, ohne populistisch zu sein. Also es ist ein Wandel im Gange, es ist jetzt die dritte Generation nach der Unabhängigkeit seit 60er Jahren, die allmählich sagt, es bringt einfach nichts, wenn wir uns immer wieder vom Ausland, auch wenn wir natürlich vieles gut finden in Europa, abhängig machen. Aber das muss ja nicht unbedingt das politische System sein.
Welchen Einfluss haben weitere destabilisierende Akteure jetzt beispielsweise auch im Sahel? Also wenn ich jetzt an die eben schon erwähnten Terrorgruppen denke oder auch, wovon ja in der Presse dann berichtet wird, die Söldner zum Beispiel der Wagner-Gruppe, die ja alle, wie man das so sagt, auf eigene Rechnung dort unterwegs sind.
Ja, also wenn es um Söldner geht, das hat ja auch eine lange Geschichte. Die USA haben ja einen Teil ihres Krieges in Irak mit der Blackwater-Gruppe geführt, auch einer Söldner-Gruppe. Ja? Und das, was man als Wagner-Gruppe bezeichnet, die wurde erstmal von Mali eingeladen, um mit einem Staatsvertrag zu helfen gegen den Islamismus, ja? Gegen die islamistischen Gruppen. Sie werden dafür bezahlt. Und die Bezahlung liegt natürlich auch in Form von Rohmaterial, was natürlich auch Russland in gewisser Weise hilft. Also das sind Söldnergruppen, die voll im Auftrag eines Staates arbeiten. Es sind keine Warlords in dem Sinne, wie im 30-jährigen Krieg, Wallenstein oder so, Krieg ernährt den Krieg, sondern es sind feste Gruppen, auch von anderen Ländern, die sagen, wir machen das für euch. Was durchaus auch wieder Tradition hat. Denn um Aufstände in Afrika nach der Unabhängigkeit niederzuschlagen, wie etwa im Kongo, hat es ehemalige SS-Soldaten gegeben, zum Beispiel ein gewisser Kongo-Müller und solche Leute, die waren ja auch Söldner und haben dann allerdings dem Westen geholfen, Kongo auf die richtige Spur zu kriegen in Form von dieser wunderbaren Demokratie von Herrn Mobutu. Ja? Verstehen Sie? Wir müssen immer darüber denken, wenn jetzt das Stereotyp Russland ist der Feind der gesamten Menschheit durch die Medien geht, dann ist natürlich die Wagner-Gruppe sofort automatisch der Belzebub des Kremls und wird mit diesen Augen gesehen. In den afrikanischen Augen ist er eine hart kämpfende, zum Teil aus sehr seltsamen Menschen gemischte Gruppe, die es geschafft hat, den Islamismus vorübergehend zurückzudrängen. Das heißt, es ist nicht zufällig, in Burkina Faso, der gestürzte Präsident Kambouare arbeitet jetzt mit Islamisten zusammen und in einem Dorf in der Nähe von Djibo, im nördlichen Burkina Faso, wurde ein Dorf überfallen, fast alle Kinder getötet und der islamische Lehrer und der islamische traditionelle Führer wurden auch getötet. Ja? Und da ist das kein Wunder, dass Sie sagen, bei der Wagner-Gruppe sind wir sicher, dass diese Islamisten es nicht so ein leichtes Spiel haben. Also es sind Originaltöne von einer kirchlichen Gruppe aus Bayern.
Das heißt, diese destabilisierenden Akteure sind dann tatsächlich eher diese Terrorgruppen.
Ich denke, das sind die Gruppen, die natürlich wieder ihre eigene Ideologie haben, und nehmen wir Boko Haram. Das heißt, so grob übersetzt, keine weiße Bildung. Ja? Also da ist eben auch das Element, die westliche Bildung hat uns nur kaputt gemacht und abhängig gemacht. Soweit geht das dann auch. Dieses Element muss man da auch berücksichtigen. Vergessen Sie nicht, noch in meiner frühen Afrika-Zeit, in den 60er und 70er Jahren, stand in den Schulbüchern in Burkina Faso und in der Côte d'Ivoire, unsere Vorfahren sind die Gallier. Oder das Eichhörnchen springt in unseren Wäldern munter von Baum zu Baum. Ich habe noch kein Eichhörnchen in der Sahelzone gesehen. Ja? Verstehen Sie, es kommen solche Sachen zusammen. Und die Leute sehen die Medien, das Handy ist überall verbreitet, auch das Smartphone, sodass man auch Bilder sehen kann. Man kriegt alles mit, was in der Welt passiert. Und dann heißt es, warum wir nicht.
Welche geopolitischen Akteure sind in Afrika aktuell aktiv? Und zählt Europa zu so einem?
Ja, auf jeden Fall, schon alleine wegen der Geldmengen, die eingesetzt werden. Und man darf ja auch einige Projekte nicht also einfach ablehnen. Es ist da schon einiges da. Aber, wie auch mal immer wieder beklagt wird, auch von Entwicklungshelfern, die Nachhaltigkeit wird nicht genügend überprüft. Das ist natürlich jetzt auch eine Gratwanderung. Ich gebe Geld und sage, dafür wird diese Brücke gebaut. Und wir möchten gucken, aber wir wollen aber in 2 Jahren wissen, ob das Geld richtig eingesetzt wurde, ob die Brücke auch von der Infrastruktur her ordentlich eingebunden ist, wie das im Staatsvertrag steht und so weiter. Und dann sagen die Länder, Moment mal, keine Einmischung. Das ist diese Gratwanderung. Man gibt Geld, man will aber auch sehen, dass das Projekt sich lohnt. Und wenn man dann die Mängel betont, dann kann es eben sehr schnell auch sein, dass man sagt, Moment, wir wollen keine Einmischung. Ja? Also das ist ein ganz heißes Eisen. Ich kenne viele sogenannte Entwicklungshelfer und Fachkräfte, die verzweifelt darüber sind, dass man zwar Geld gegeben hat, dass man was gemacht hat, dass aber die Nachhaltigkeit in den Verträgen nicht garantiert ist, höchstens bei den einigen kirchlichen Projekten. Ja.
Also Europa als wichtiger geopolitischer Akteur in Afrika, dann sicherlich noch China aktuell.
China und USA nicht vergessen, aber dann eben auch Länder wie Indien, China und Brasilien. Aber Brasilien hat eine ganz enge Beziehung mittlerweile auch aufgebaut zu vielen Ländern, auch Straßenbauprojekte und alles Mögliche. Und dann sind doch 5 Länder in Afrika Portugiesischsprache als Amtssprache. Das erleichtert die Sache auch.
Welches sind aus europäischer Sicht dort unsere wichtigsten Partner aktuell?
Aus europäischer Sicht? Ich denke, die alten Kolonialgebiete haben immer noch eine sehr starke Beziehung. Also zum Teil in den portugiesischen Gebieten wie Angola und Mosambik. Das ist geradezu eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für viele, für Portugiesen. Ja? Zum Teil auch die Kinder und Enkel derjenigen, die nach der Unabhängigkeit aus den Ländern nach Portugal gezogen sind und zum Teil da wieder arbeiten. Also es gibt schon eine ganze Menge und die Europäische Union vertraut natürlich auch zum Teil den Bindungen und in der Sprachsituation dieser Mitgliedstaaten. Das spielt eine Rolle. Großbritannien ist immer noch außerordentlich aktiv, ja, nach dem Brexit. Gab es sogar diese etwas ironische Bemerkung, now we have to recreate our empire as a Brexit empire. Ja? Der Verlust Europas hat die Briten veranlasst, sich stärker wieder um die ehemaligen Kolonialgebiete zu kümmern, was sie aber nicht so oder weiteres schätzen, weil China ihnen, viele von ihnen viel wichtiger ist mittlerweile. Ja?
Sind diese geopolitischen Akteure eher Akteure, die zu Stabilität oder eher zu Instabilität beitragen?
Das ist eine heiße Frage. Sie stabilisieren in allererster ihre Wirtschaftsinteressen.
Ihre eigenen
Wirtschaftsinteressen. Wenn ich daran denke, mit welcher ungeheuren Wucht Großbritannien in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren versucht hat, Vodafone zum Monopolisten des ghanaischen Telefonsystems zu machen. Ja? Also da unheimlicher Druck aus London, um das zu machen. Also diese Interessen sind ganz, ganz stark. Das dürfte woanders ähnlich sein in anderen Bereichen, wo da massive Interessen sind, vor allem jetzt im IT-Sektor, wo ja nun noch Milliardengewinne zu erwarten sind im Laufe der Zeit. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Das geht ja nicht ohne die Satelliten. Und dieser ganze Satellitenbereich erfordert ja ungeheure Summen. Die können diese Länder nicht aufbringen. Als mal UNESCO versucht hat, einen eigenen Satelliten für Afrika zu machen, wurde er massiv von den USA blockiert. Ja. Manche Afrikaner sagen, wir sind einfach hilflos. Wir können protestieren, wir müssen den UNO-Verband benutzen, wir müssen aber auch eben zum Teil eben China gegen USA und ausspielen oder sowas, ja, damit wir einigermaßen Freiraum haben, wie das schon mal zum Teil im Kalten Krieg der Fall war. Man kann nicht so ohne weiteres seinen eigenen Weg gehen, ohne diese ungeheure Macht der Großmächte zu ignorieren.
Wie attraktiv ist aus Ihrer Sicht das westliche Gesellschaftsmodell für afrikanische Gesellschaften heute? Also wie attraktiv ist Demokratie und Liberalismus? Das sind ja dann immer so zumindest Schlagworte, die mit den knallharten Interessen dann schön verpackt mitgeschickt werden.
Ich denke, attraktiv ist es schon, wenn es richtig ausgeführt würde. Ja, aber wenn eben die Mitsprache der Bevölkerung gewährleistet wäre. Was mich eben überrascht hat, als vor einigen Jahren der autoritäre Herrscher von Singapur gestorben war, wurde das wirklich sehr, sehr intensiv in der afrikanischen, auch in der ghanaischen Presse behandelt, so mit dem geheimen Wunsch, so jemand bräuchten wir bei uns. Ja? Also ich denke, Demokratur wäre vielleicht so ein bisschen die Richtung. In Afrika ist es halt eben so, dass dann die Erstbeziehung, Familie und Ethnie, eine riesige Rolle spielen, weil die ja auch Sicherheit bieten. Es ist ja kein Sicherheitssystem da wie bei uns mit der Rentenversicherung oder sowas oder Invalidenversicherung oder Gewerkschafts- oder sonstige oder Schutz durch Arbeitsgerichte und sowas. Ja, so einfach ist das nicht. Die Demokratien leiden sehr schnell in Afrika darunter, dass sie eben partikular sich gestalten und zwar sehr oft mit ethnischer Komponente. Und damit werden eben auch alte historische Konflikte wieder lebendig. Und das erschwert vieles in Afrika. Nicht, dass es abzulehnen wäre, aber also als man in Afrika versucht hatte, mal die Parteien, die ethnisch organisiert waren, zu verbieten, dann gab es sofort im Westen einen großen Aufschrei, Demokratie ist gescheitert oder sowas. Das ist so, wie ich zum Beispiel Nigeria kenne, die meisten Leute wählen erstmal die Leute, die aus ihrer Gegend kommen. Ja? Das ist im deutschen Wahlkreis ähnlich, aber das ist natürlich nicht so, dass alle Badener jetzt eine Partei bilden möchten. Im Gegenteil, sie sagen, Höften, mein Interesse ist jetzt, dass die Rente sich verbessert oder dass bei uns die Eisenbahn, dass die Rheinlinie ausgebaut wird oder sowas. Ja. Und es ist Bundesangelegenheit und nicht eine andere Angelegenheit vom Landkreis Lörrach. Ja.
Eine letzte Beobachtung in unserer Sendung, die ich mit Ihnen noch mal ganz kurz besprechen möchte. Im Zuge des Ukraine-Krieges wird es ja so deutlich, dass afrikanische Regierungen sich jetzt so nicht ohne weiteres so in diesem Konflikt positionieren. Und spiegelt sich darin auch so ein neues Selbstverständnis? Ist das vielleicht auch so dieses Verständnis, was geht euch oder was geht uns euer Krieg an? Oder doch auch ein wachsendes Selbstbewusstsein, dass man nicht mehr so sagt, nur weil Russland jetzt sagt, das ist so, springe ich, oder nur weil der Westen jetzt sagt, das ist so, springe ich?
Mir sagte ein Afrikaner, wir sind in zwei Weltkriege reingezogen worden und haben sehr viele Opfer gebracht. Ja? Warum sollen wir wieder uns daran beteiligen, wenn sich die Europäer abschlachten? Es ist schon ein Bedauern darüber, dass Menschen Opfer werden, ja, auf beiden Seiten. Ein Geistlicher sagte mir, Russland hat sehr, sehr viele Rohstoffe. Warum soll es Russland besser gehen als uns Afrikanern? Das heißt, sie sehen zum Teil den Krieg als einen Krieg der Giganten um Rohstoffe, ja, der Weltgiganten. Ich denke, selbst die Leute, die jeden Morgen beim Frühstückstee BBC hören, Die hören, schalten aber später auch Al Jazeera ein. Ja, das ist auch der Sender, der in vielen Teilen Afrikas gut empfangen wird. Dann sieht man zum Beispiel auch, wie ukrainische Soldaten russischstämmige Ukrainer behandeln. Ja, das kriegt man, glaube ich, bei uns nicht mit. Das kriegt man aber in Afrika mit. Man will nicht so reingezogen werden, selbst Leute aus der Oberschicht sagen Distanz. Ja? Es soll nicht ihr Krieg werden. Ein Präsident hat natürlich sich hinter die westlichen Forderungen gestellt und erwartet natürlich dann auch mehr Finanzhilfe.
Also ist es schon so, dass es auch ein gewisses neueres Selbstverständnis ist. Ich nutze jetzt mal diesen Begriff Vasallentreue.
Der Hinterhof Europas ist nicht mehr so auf Europa fixiert, weil die meisten afrikanischen Staaten eben auch Alternativen sehen, etwa in China. Ja, und Russland ist wirtschaftlich im Augenblick nicht stark genug, aber immerhin, es dürfen Sie nicht vergessen, auch noch die Vergangenheit. Mali, das sehr enge Beziehungen in den 50er bis frühe 70er Jahre mit der Sowjetunion, aber auch mit der DDR hatte. Leipzig ist Partnerstadt von Bamako, ja, und das größte Hotel in Bamako war von Leipzig errichtet worden. Also plötzlich leben diese Verbindungen wieder auf. Es sind sehr viele Leute in Mali da, deren Väter in der Sowjetunion oder in Tschechoslowakei oder in der DDR studiert haben und sagen, das war eine gute Zeit für uns und das war ausgerichtet auf das, was unser Land wollte. Also es kommen da auch historische Erinnerungen wieder hoch und ganz ähnlich wie in Südafrika, Russland hat uns in der Apartheidsfrage geholfen. Wir können nicht immer so tun, als wären wir ein Pakt von Erlösern. Ja? Diese Vorstellung müssen sich viele Europäer abschminken.
Zumindest müssen sie es anerkennen, dass dieses Stück auf der Bühne von einigen schon nicht mehr angeschaut wird.
Die gucken sich Shakespeare an, weil sie sagen, was lernen wir für Afrika daraus? Ja, aus den Intrigen bei Hamlet oder sowas und Macbeth. Ja, aber sie lernen das jetzt nicht mehr, um in England eine Prüfung zu machen, sondern was bietet uns Hamlet für unsere eigene Situation? Und da gibt es, weiß Gott, genügend Parallelen zu den Verstrickungen am dänischen Königshof.
Zum Ende unseres Interviews nochmal so die Frage. Sie sind ja bei uns immer zu Gast als jemand, der Afrika auf und persönlicher Beziehung, Sie leben dort ja einen Großteil Ihres Lebens, einschätzen kann, sind viel in Afrika unterwegs gewesen, deswegen spreche ich mit Ihnen auch gerne über Afrika an sich. Mhm. Das kann man ja kaum. Sie sagen mir ja auch immer wieder, dass wir in Europa ja noch nicht mal die Entfernungen verstehen, die es in Afrika gibt. Ich kenne ja viele Bereiche des Kontinents. Auf welchem Weg befindet sich dieser Kontinent aktuell? Geht das in eine positive Richtung? Ist es unbestimmt? Geht es so oder so?
Es wird Teile geben, wo es noch zu großen Erschütterungen kommt, auch vor allem wegen dem schnell vorangehenden Klimawandel. Das ist eine Sache, die noch gar nicht, die man nicht so ohne weiteres in politische Kategorien fassen kann. Das, was in Afrika als Jahreszeiten zu bezeichnen ist, hat sich schon etwas geändert. Also man konnte früher da ausgehen, dass von Anfang, Ende November bis Ende März, Anfang April Trockenzeit ist, auch in der Küstenzone und der Waldzone. Und wenn jetzt im Januar heftig eine Woche lang es regnet, das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, dann bricht das genauso den Jahresrhythmus wie bei uns ein Frosteinbruch im März, wenn es im Februar 20 Grad gegeben hat. Verstehen Sie, das ist genau auch diese Probleme haben wir jetzt, sodass dass der Wachstumsrhythmus gestört wird. Das kann verheerend sein, weil dann die Ernte kaputt geht, ja, und sie nicht die Mittel haben, das auszugleichen. Man kann nicht in Ungarn das einkaufen, was zufälligerweise im Sauerland nicht angebaut wird. Verstehen Sie, der Klimawandel, der hat sich da schon eingenistet und jetzt kommt im Augenblick noch dieser El Niño dazu, der vor allem in Ostafrika tüchtig gehaust hat, vor 7 Jahren in Mosambik. Also auch dieses Phänomen ist da und es sind eben keine Ressourcen da, um wie im Ahrtal das aufzufangen. Ja? Selbst wenn Freiwillige in ein Katastrophen gehen, dann müssen sie auch sehr, sehr viel größere Opfer bringen als jemand, der von seinem Chef beurlaubt wird.
Ja, ja, mit diesem Blick auf Afrika beende ich jetzt dieses Interview oder mit diesem Ausblick auf Afrika. Und bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns wieder Auskunft zu geben und verbleibe bei unseren Zuhörern von Selbstverständlich Politik in der Hoffnung, dass Sie den ein oder anderen Gedanken wieder für sich mitgenommen haben.
Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Laumburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.